Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen heute zur 10. Folge von Hiob und das ist auch gleich Kapitel 10. Und darf ich bitten, Sascha, dass du uns mal vorliest bis und mit Vers 17. Ich muss vielleicht noch erklären, das ist immer noch Hiobs Antwort an den zweiten Freund. Eliphas, der Älteste, hat die Diskussion begonnen. Hiob hat bereits geantwortet. Dann kam der Zweitälteste, Bildad, und Hiob antwortet ihm ab Kapitel 9. Und Kapitel 10 ist also immer noch Teil dieser Antwort an den Zweiten, an Bildad. Der dritte Freund erscheint dann in Kapitel 11, Zophar. Ja, bitte.
Meine Seele ekelt vor meinem Leben. Ich will mich meiner Klage überlassen, will reden in der Betrübnis meiner Seele. Ich spreche zu Gott, verdamme mich nicht, lass mich wissen, weshalb du mich befehdest. Gefällt es dir wohl, dass du bedrückst, dass du das Werk deiner Hände verwirfst, während du über den Rat der Gottlosen dein Licht leuchten lässt? Hast du Fleischesaugen oder siehst du, wie ein Mensch sieht? Sind denn deine Tage wie Menschentage, deine Jahre den Jahren eines Mannes gleich, dass du nach meiner Schuld forschst und nach meiner Sünde fragst, obwohl du doch weißt, dass ich unschuldig bin und mich niemand aus deiner Hand erretten kann? Deine Hände haben mich als Ganzes gebildet und rundum gestaltet, und nun verschlingst du mich? Gedenke doch, dass du mich wie Ton gebildet hast, und nun willst du mich wieder in Staub verwandeln. Hast du mich nicht wie Milch hingegossen und wie Käse mich gerinnen lassen? Mit Haut und Fleisch mich bekleidet, mit Gebeinen und Sehnen mich durchwoben. Leben und Gnade hast du mir gewährt, und deine Fürsorge bewahrte meinen Geist. Doch dieses verbargst du in deinem Herzen. Ich weiß, dass es bei dir so beschlossen war. Wenn ich sündigte, so würdest du darauf achten und mich nicht freisprechen von meiner Missetat. Habe ich Böses getan, dann wehe mir. Und bin ich im Recht, so darf ich mein Haupt doch nicht erheben. Ich bin ja gesättigt mit Schande und muss mein Elend ansehen. Wagt mein Haupt es aber, sich zu erheben, so verfolgst du mich wie ein Löwe und handelst noch unbegreiflicher mit mir. Du stellst neue Zeugen gegen mich auf und mehrst deinen Zorn gegen mich. Du bietest stets frische Scharen, ja ein Heer gegen mich auf.
Lies doch gerade noch bis Vers 22 dazu, dann haben wir das ganze Kapitel.
Warum hast du mich aus dem Mutterleib hervorgebracht? Wäre ich doch dabei umgekommen, ohne dass mich ein Auge gesehen hätte. So würde ich sein, als wäre ich niemals gewesen, vom Mutterleib weg ins Grab gelegt. Ist meine Lebenszeit nicht kurz genug? Erhöre doch auf, lasse ab von mir, dass ich mich ein wenig erhole, ehe ich dahinfahre auf Nimmerwiederkehren in das Land der Düsternis und des Todesschattens. In das Land, das schwarz ist wie die Finsternis, das Land der Todesschatten, wo keine Ordnung herrscht, wo das Licht wie tiefe Finsternis ist.
Vielen Dank. Also wir haben gesehen im letzten Kapitel, Hiob sagt, dass Gott wunderbar ist, über allem steht, souverän ist, aber wir haben gesehen, er wirft Gott vor, als würde er mutwillig handeln. Und da hat er sich geirrt. Gott ist zwar allmächtig und er kann über seine Geschöpfe verfügen, wie er will, aber er macht das niemals mutwillig. Aber Hiob, in der Dunkelheit seiner Leiden, macht Gott diese Vorwürfe. Und jetzt in Kapitel 10, Vers 1 betont er nochmals, dass er sein Leben verabscheut. Er ist wirklich so schwer krank. Wir haben gesehen, es gibt ganz klare Hinweise, dass er Pest hatte, und zwar in einem fortgeschrittenen Stadium. Also, es war nur noch Elend. Aber er sagt, ich will meine Klage in mir freien Lauf lassen. Ist das richtig? Wenn wir unsere Klagen, also unsere Traurigkeit vor Gott, frei ausschütten. Klagen schon. Eben du würdest das differenzieren. Die Frage war nicht genügend klar, oder? Also, Jerry, du sagst, man darf die Klagen vor Gott ausbreiten. Hättest du da ein ganz starkes Bibelwort?
Psalm 142, Vers 2.
Ja, gut, nehmen wir das. Psalm 142, Vers 2. Sascha liest das gleich vor.
Ich schreie mit meiner Stimme zum Herrn. Ich flehe mit meiner Stimme zum Herrn. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und verkünde meine Not vor ihm.
Danke. Ich schütte meine Klage vor ihm aus. Und das erinnert ganz an Klagelieder 2. Die Klagelieder sind ja gerade Lieder, um das ganze Elend vor Gott auszubreiten, nachdem Jerusalem brutal durch die Babylonier zusammengeschlagen und vernichtet worden war. Und da lesen wir in Klagelieder 2, 19.
Steh auf und klage in der Nacht, beim Beginn des Wachen. Schütte dein Herz wie Wasser aus, vor dem Angesicht des Herrn. Hebe deine Hände zu ihm empor, für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten, an allen Straßenecken.
Also hier, ausschütten. Und zwar wie Wasser, das ist natürlich eine Anspielung auf die Tränen. Aber das sind nicht ein paar wenige Tropfen, sondern richtige Eimer. Das Wasser soll ausgeschüttet werden und neutestamentlich können wir da noch verweisen auf Philipper 4, Vers 7. Am besten ab Vers 6.
Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus.
Danke. Also hier wird klar gesagt, dass wir alles, was uns bewegt, Gott ausbreiten sollen im Gebet. Und dann antwortet Vers 7 nicht, und dann wird alles erhört werden. Erhörung ist ja noch nicht dasselbe wie Hören. Also Gott hört sich alle unsere Klagen an. Und Vers 7 sagt, die Folge wird sein, dass Gottes Friede unsere Herzen und unseren Sinn, griechisch nous, meint den Verstand, die Gedankenwelt, wird er bewahren in Christus Jesus. Also dass die Gedanken, die eben in der Not beginnen zu kreisen oder in der Gefahr sind zu kreisen und sich irgendwie zu verbeißen oder zu versteigen, werden bewahrt. Gott bewahrt unser Denken. Eine wunderbare Verheißung und natürlich hochaktuell für Hiob, denn da sehen wir, dass die Gedanken sich versteigen. Aber das macht er richtig. Meine Klage in mir freien Lauf lassen will reden in der Bitterkeit meiner Seele. Und Vers 2, da sagt er, was seine besondere Bitte ist. Ein Gebet. Verdamme mich nicht. Und wir denken an vielleicht Mitarbeiter bei der Arbeit, die ständig beten, wenn irgendetwas nicht geht. Aber die beten, verdamme mich. Das ist unglaublich. Also solchen Leuten könnte man sagen, was? Sie beten zum gleichen Herrn wie auch ich. Was? Jetzt haben sie doch gerade gebetet. Gott verdamme mich. Und die Bibel, die sagt, wir sollen beten mit Hiob, verdamme mich nicht. Und dann die Bitte, lass mich wissen, worüber du mit mir rechtest. Also er denkt, ich bin krank und Gott sieht eine Schuld bei mir. Und über diese Schuld will er mit mir sprechen, über die Krankheit. Und das ist auch die Meinung von seinen drei Freunden. Eliphas sagt das schon so und Bildad unterstreicht das und werden gleich sehen, Zophar, der setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Aber Hiob sagt wirklich, Herr, zeig mir doch, was ist mein Problem? Weil er sich nicht bewusst ist, dass er schwer gesündigt hatte. Es geht hier überhaupt nicht um die Frage von Sündlosigkeit. Das Hiob war nicht sündlos, das haben wir schon von Anfang an gesehen, wo er beschrieben wird in Kapitel 1 als eben vollkommen, aber das heißt eben vollständig in seinem Herzen mit Gott verbunden. Nicht doppelherzig, sondern vollständig mit Gott verbunden, aber nicht sündlos. Aber hier sagt er, was ist denn die große Schuld, dass ich so schwer leiden muss? Also er möchte, dass Gott ihm das mitteilt. Und das erinnert uns an König David. Er betet in Psalm 139 und das ist ein ganz wichtiges Gebet. Das sollte uns eigentlich auch durchs ganze Leben hindurch begleiten. Es ist uns ein Anliegen, dass unser Leben ständig in Ordnung ist mit Gott. Und wenn etwas dazwischen gekommen ist, dass wir das sofort aufräumen. Aber es gibt ja Dinge, die sehen wir gar nicht. Und in Psalm 139, Vers 23 betet David, die letzten zwei Verse bitte.
Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Und leite mich auf dem ewigen Weg.
Ja, das ist die Bitte auch von Hiob. Er möchte wissen, und dann wäre er bereit, sich zu beugen. Aber er sieht nicht, dass er in der Sünde gelebt hätte. Und jetzt kommt ab Vers 3 bis 7 eine Serie von Fragen. Er stellt Gott Fragen. Jetzt habe ich auch grundsätzlich eine Frage. Also, ist es erlaubt, Gott Fragen zu stellen?
Ja.
Und der biblische Beweis?
Habakuk.
Habakuk. Und zwar, was würdest du uns da vorschlagen? Ja gut, es beginnt ja gleich mit Fragen. Nicht wahr? Habakuk lebt in der Zeit vor der babylonischen Gefangenschaft. Im Volk Israel war im Alltag Ungerechtigkeit das Normale. Und Habakuk beginnt zu fragen, Kapitel 1, Vers 2, wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Und Vers 3, warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an? Und tatsächlich gibt Gott ihm dann Antwort in den Versen 5 bis 11. Aber diese Antwort löst nochmals Fragen aus, und zwar, wie kann das sein? Gott sagt ihm, schau, es ist nur eine Zeit, eine Frage der Zeit, dass ein anderes Volk kommen wird. Ich bringe die Babylonier, die Chaldäer, und die werden Israel strafen für die Sünde. Und das gibt neue Fragen. Aber Herr, wie kannst du eine Nation benutzen, um unsere Nation zu strafen? Eine Nation, die noch mehr im Bösen steckt. Also wieder die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Und liest du, Sascha, 1, Vers 12.
Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er?
Danke. Also, er stellt die Frage, wie kann das sein, Herr, dass du so eine schlimme götzendienerische Nation benutzt, um uns zu strafen? Aber, Carmine, was würdest du sagen? Woran sieht man, dass Habakuk eben eine richtige Haltung hat beim Fragen?
Er klagt nicht an, sondern er fragt in Demut.
Er klagt nicht an, er fragt in Demut und er sagt ganz klar, in Vers 13 haben wir es gerade gelesen, du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen. Also er sagt, ich weiß, dass du, Gott, nichts zu tun hast mit Bösem. Du kannst das Böse nicht ertragen. Aber wie du handelst, ich verstehe es nicht. Und er möchte wissen. Also er stellt Fragen. Und so klammert er sich an Gott, stellt Fragen. Und auch nachher wird er wieder eine ganz ausführliche Antwort Gottes bekommen. Das ganze Buch Habakuk ist eigentlich ein Fragen und Gottes Antwort. Fragen und Gottes Antwort. Und was heißt der Name Habakuk?
Umklammernde.
Der Umarmende, der Umklammernde. Und Luther hat darum übersetzt, sehr wortgewaltig, Herzer. Also der sich an Gott klammert in all seinen Fragen. Nun sehen wir, Hiob stellt Fragen, aber es geht dann zuweilen über in Anklagen. Und dort ist das Problem und der Unterschied zwischen Hiob in der Tiefe seiner Leiden und Habakuk. Jetzt schauen wir das uns genauer an. Vers 3. Hältst du es für gut, dass du bedrückst, dass du die Arbeit deiner Hände verwirfst und über den Rat der Gottlosen dein Licht leuchten lässt? Also, er sagt, Gott bedrücke ihn. Und er möchte gerne wissen, ob Gott das gut findet, dass er ihn bedrückt. Aber wenn wir natürlich das Licht haben von Hiob 1 und 2, was er damals nicht hatte, dass im Himmel das geschehen ist vor Gottes Thron, der Satan hat die Erlaubnis bekommen, Hiob anzutasten. Es war nicht Gott. Und es ist nicht Gott, der ihn bedrückt hat, sondern Gott sagt zu Satan selbst, ohne Ursache möchtest du ihn willst du ihn verschlingen, quasi. Aber er sagt es zu Gott. Hältst du es für gut, dass du bedrückst, dass du die Arbeit deiner Hände verwirfst? Also er sieht sich als Geschöpf Gottes, durch die Hände Gottes erschaffen und jetzt verwirft Gott. Und dann drittens sagt er, und über den Rat der Gottlosen lässt du dein Licht leuchten. Natürlich, in Matthäus 5, 45 sagt der Herr Jesus, dass Gott, der Vater, die Sonne aufgehen lässt über Gerechten und Bösen. Aber Hiob sagt, mich, einen wahren Gläubigen, unterdrückst du, und es gibt so viele Gottlose, die genießen die Sonne. Das ist nicht das Gleiche wie Matthäus. Matthäus sagt, über Gerechte und Ungerechte lässt Gott die Sonne aufgehen, aber er sagt, mich bedrückst du, und die Gottlosen, die sich eben die Dinge beschließen, um Böses zu tun, das ist der Rat der Gottlosen, die lässt du einfach so. Dieser Ausdruck, der Rat der Gottlosen, wenn jemand aufschreiben will, kommt in Hiob nochmals vor, in Kapitel 21, Vers 16 und 22, Vers 18. Und dann natürlich kennen wir das wieder aus den Psalmen. Wo? Psalm 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Das ist genau dieser Ausdruck, also den wir da in Hiob dreimal finden. Und dann stellt Hiob die Frage, hast du Augen des Fleisches? Oder siehst du, wie ein Mensch sieht? Was will er damit sagen? Er will sagen, Herr, bist du wie die Menschen sind, die menschliche Augen haben und damit sind sie zum Teil kurzsichtig und beachten Dinge nicht, sogar wenn sie eine gute Sicht haben, aber sie nehmen das nicht wahr. Sie hätten es zwar sehen können, aber nehmen es nicht wahr und sind also Täuschung unterworfen. Man stellt die Frage, bist du so wie ein Mensch, der eben mit seinen Augen Dinge beurteilt, aber nicht alles gerecht und wirklichkeitsgetreu wahrnimmt? Gut, das ist eine Frage. Und interessant ist, wir werden ja später dann auf Gottes Rede zu sprechen kommen, ab Kapitel 38, wo Gott Hiob nach all den Diskussionen mit den Freunden aus dem Sturm erscheint. Und er stellt ihm etwa 85 Fragen. Und es sind Fragen über die Natur, über Details in der Natur. Man könnte denken, es ist einfach Naturunterricht, was man da bekommt, aber von Gott. Aber was ist der Zusammenhang mit all den Reden? Und da muss man ein bisschen mehr nachdenken. Schlagen wir mal auf in Hiob 38, um eben solche Verbindungen zu erkennen. Zum Beispiel in Kapitel 39, da werden verschiedene Tiere in der Natur beschrieben, wie Gott die ausgerüstet hat. Und könntest du mal lesen, Sascha, 39, 26 bis 30.
Bewirkt dein Verstand, dass der Habicht fliegt und seine Flügel nach Süden ausbreitet? Schwingt sich auf dein Geheiß der Adler empor und legt sein Nest in der Höhe an? Er wohnt in Felsspalten und horstet dort auf Felsenzacken und Bergespitzen. Von dort aus erspäht er sich Beute, seine Augen schweifen weit umher. Seine Jungen schlürfen Blut, und wo Erschlagene liegen, da ist er.
Ja, also zuerst wird der Habicht erwähnt und dann bei dir was übersetzt mit Adler, besser wäre Geier. Es ist nämlich so, dass das hebräische Wort wird gebraucht für Geier und Adler. Und immer der Zusammenhang entscheidet, ob es Geier ist oder Adler. Zum Beispiel, der Jesus spricht im Lukas-Evangelium davon, da wo das Aas ist, da versammeln sich die Adler. Das sollte man nicht so übersetzen. Da wo das Aas ist, versammeln sich die Geier. Ja? Denn die Adler sind nicht Aasfresser. Und hier ist es auch so, dass also die Erschlagenen, die erblickt er und auf die will er aus. Und es ist so, die Geier, die sind ja immer am Kreisen. Und zwar sind die so in einem Kreismodus mit ihren Kollegen, auch ganz, ganz weit weg. Und sobald einer etwas sieht, dann geht er aus dem Kreismodus raus und geht runter. Dann kommen alle anderen. Und es ist so, dass diese Vögel achtmal besser sehen als ein Mensch. Und das heißt also, die Sichtweise ist so, dass man auf 150 Meter eine Zeitung lesen könnte. Das ist fantastisch, ja? Also dann, wenn man schon Mühe hat, beim Nachbarn im Zug mitzulesen. Aber 150 Meter. Und das heißt, ein solcher Geier sieht eine Maus auf 3 Kilometer Entfernung. Das ist krass. Und das sind alles feine Anspielungen. Und man muss also die Rückbezüge sehen, die aber nicht einfach immer so auf der Hand liegen. Und er stellt die Frage, hast du Augen des Fleisches oder siehst du, wie ein Mensch sieht? Und das sagt er diesem Gott, der die Geier gemacht hat. Unter anderem. Mit einer solchen Sehkraft. Dann sagt er weiter, Vers 5, sind deine Tage wie die Tage eines Menschen oder deine Jahre wie die Tage eines Mannes? Also, so kurzlebig wie der Mensch, dass du nach meiner Ungerechtigkeit suchst und nach meiner Sünde forschst. Es gibt Menschen, die suchen bei anderen, ob sie irgendetwas finden können. Und wenn sie es nicht finden, dann suchen sie einfach weiter. Und er sagt, bist du ein solcher Mensch, der seine kurze Lebenszeit einsetzt, um einfach bei den anderen Unrecht zu finden? Und er betont nochmals, obgleich du weißt, dass ich nicht schuldig bin. Und wir wissen, Gott sagt im Himmel zu Satan, Hiob ist vollkommen. Es gibt keiner auf Erden, der so ist wie Hiob. Das ist Gottes Zeugnis. Er weiß es ganz genau. Aber Hiob meinte, er müsse es Gott nochmal sagen. Obwohl du weißt, dass ich nicht schuldig bin und dass niemand da ist, der aus deiner Hand errettet. Glücklicherweise, können wir sagen, mit dem Licht des Neuen Testaments. Johannes 10. Der Erlöser sagt im Blick auf seine Schafe. Liest du, Sascha, Johannes 10, Vers 27 bis 29.
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen.
Ja, die Sicherheit der Erlösten. Niemand kann sie aus der Hand des Sohnes Gottes reißen. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Also für uns ist diese Hand Gottes, aus der niemand eben entreißen kann, etwas ganz Wunderbares. Aber natürlich gibt es auch die andere Seite. Für die, die eben nicht zu den Schafen des Herrn Jesus gehören. In Hebräer 10 lesen wir, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber das gilt für die, die die Gnade nicht wollen und verwerfen, die nicht umkehren wollen. Für die bleibt Hebräer 10, Vers 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und da kann, wie Hiob sagt, niemand aus der Hand Gottes erretten. Aber er als Gläubiger, der sagt, da ist niemand, der aus deiner Hand erretten kann. Und er spricht da über die Hände Gottes. Merken wir, Vers 8 geht so weiter. Damit ist das Thema gesetzt. Deine Hände. Und dieses Thema deine Hände geht jetzt weiter bis und mit Vers 12. Da beschreibt er ganz wunderbar Gottes Hände als Schöpfer. Und zwar, wie er den Menschen macht. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmals verweisen, gehen wir zurück zu Kapitel 2. Es ist ja so, Gott sagt in Kapitel 2, Satan hätte Gott gegen Hiob gereizt, und zwar ohne Ursache, zu verschlingen. Und dann Vers 4, liest du, Sascha?
Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, ja alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht absagen.
Ja, also da spricht Satan über die Hand Gottes, deine Hand. Und sagt, wenn die Hand Gottes Hiob antasten würde, und zwar bei seinen Knochen und bei seinem Fleisch, dann würde Hiob sich ganz klar von Gott lossagen und endgültig abfallen. Aber dann liest du Vers 6 weiter.
Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben.
Ja, und dann geht der Satan weg, im gleichen Vers 7, und er schlägt Hiob mit bösen Geschwüren. Nicht Gott. Der Satan tastet ihn an. Und haben wir also diesen Kontrast. Deine Hand, Vers 5, 2 Vers 5, das ist Gottes Hand. Und in Vers 6 sagt Gott zu Satan, deine Hand. Das ist die Hand des Drachen. Und die Hand des Drachen hat Hiob angetastet und nicht Gott. In dem Zusammenhang gibt es schon von Anfang an eine Frage aus dem Livestream. Das Buch Hiob ist im Großteil in poetischer Sprache geschrieben. Haben Hiob und seine Freunde in Poesie zueinander gesprochen? Diese Frage haben wir eigentlich schon beantwortet früher, dass die hebräische Poesie eben so aufgebaut ist, dass man so sprechen kann. Wenn man die Sprache so beherrscht wie Hiob und seine Freunde, weil die Regeln für die Poesie sind viel weniger streng und viel weniger ein Korsett wie in der deutschen Poesie oder italienischen Poesie. Es ist viel freier und darum war das möglich, dass man auf diese Art sprechen kann. Gut, es gibt auch im Deutschen, aber das sind absolute Ausnahmen, Leute, die können in Versmaß sprechen, zum Beispiel in Hexameter. Das gibt's, aber das sind Genies. Und Leute, die sich ständig damit beschäftigen. Ja, aber so ein bisschen Leute aus dem Studierzimmer wie Elfenbein. Aber eben, im Hebräischen war das möglich. Und dann war am Anfang noch eine weitere Frage. Und zwar sind Rahab und seine Helfer nicht vielmehr Satan und die Dämonen. Wir hatten ja letztes Mal in Kapitel 8, Vers 13 gelesen, Gott wendet seinen Zorn nicht ab, unter ihn beugen sich die Helfer Rahabs. Und wir haben das ausführlich angeschaut, dass Rahab ein Seedinosaurier war. Es gab die Dinosaurier noch zu der Zeit, wie auch Behemoth, der beschrieben wird in Kapitel 40, ein Landsaurier, und weiter Leviathan, nochmals ein Wassersaurier. Der König der Tiere wird er genannt. Und so gab es eben diese Dinosaurier damals noch, weil Hiob in den Jahrhunderten nach der Sintflut lebte, als die Eiszeit war. Und darum als Antwort auf die Frage, hier ist Rahab und seine Helfer tatsächlich ein Dinosaurier und weitere Tiere, die mit ihm in Symbiose leben, wie wir das letztes Mal ausführlich angeschaut haben. Die Helfer Rahabs sind Tiere in Symbiose. Aber die geistliche Bedeutung von diesen wilden Tieren, die im Hiob-Buch beschrieben sind, weisen tatsächlich hin auf Satan und seine Helfer, die Dämonen. Und darum wird der Satan auch in Offenbarung 12 zum Beispiel eben beschrieben als der feuerrote Drache. Er ist dieser Drache. Also wörtlich in Hiob bezieht sich das auf Tiere. Aber dass die eben im Buch Hiob eine solche Rolle spielen, hat einen besonderen Grund. Und sie weisen wirklich hin auf die Macht Satans und seiner Dämonen. Und eben darum ist es wichtig zu sehen, die Hand des Drachen hatte Hiob angetastet, nicht die Hand Gottes. Und über die Hand Gottes sagt nun Hiob weiter in Vers 8, deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet um und um. Also er vergleicht sich, wie wir hier sehen, mit einem Töpfergefäß, das liebevoll von einem Künstler geformt wird. Und dann sagt er den gleichen Satz, und du verschlingst mich. Und man könnte übersetzen, und doch, weh im Hebräischen heißt und, aber noch vieles andere. Auch eben, ein Gegensatz kann man damit ausdrücken, und doch oder aber. Also du hast mich so liebevoll gestaltet, und doch verschlingst du mich. Aber es macht ja nicht Gott. Es ist der Satan, der sich an ihm vergriffen hatte. Aber er sagt sich, wie ist das möglich? Ein so guter Schöpfer Gott, der mich so wunderbar gebildet hat als Mensch im Mutterleib, und jetzt ist er gegen mich. Vers 9. Gedenke doch, dass du mich wie Ton gestaltet hast. Da führt er das noch weiter aus. Und dann sagt er, und zum Staub willst du mich zurückkehren lassen. Ja, der Mensch wurde eben aus Ackererde hergestellt, in 1. Mose 2. Darum hieß er Adam, das heißt Mensch, aber ganz wörtlich heißt Adam Erdling, ist die treffende Übersetzung. Denn Adam kommt von Adama und das bezeichnet Erde, Ackererde. So speziell rote Erde, Terra Rossa. Weil Adam kommt von Adam, rot. Ja? Also Adama ist speziell die rote Erde, rote Ackererde. Aber nach dem Sündenfall sagt Gott, du wirst zurückkehren zum Staub. Also das anerkennt Hiob, gedenke, du hast mich wie Ton gestaltet und durch den Sündenfall muss ich jetzt zum Staub zurückkehren. Das ist genau die Formulierung aus 1. Mose 3. Aber damals gab es ja 1. Mose gar noch nicht. Denn Hiob lebte ja noch vor Mose. Und es war ja Mose, der Israel, wie wir am Anfang gesehen haben, das Buch Hiob gegeben hat. Aber Jahrhunderte später. Und Hiob wusste aber durch Überlieferung, zurückgehen bis auf Noah, noch von diesen Dingen, die beschrieben sind in 1. Mose 1 bis 11. Und darum wird auch Adam erwähnt und wie er seine Schuld zudecken wollte, das erwähnt Hiob später. Und hier auch die Tatsache, Gott hat gesagt nach dem Fall, zurückkehren zum Staub. Und dann beschreibt er weiter, wie Gott ihn gebildet hat. Hast du mich nicht hingegossen wie Milch und wie Käse mich gerinnen lassen? Mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet und mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. Also er erinnert daran, wie Gott ihn im Mutterleib gestaltet hat. Mit Knochen und mit Fleisch. Und denken wir daran, der Satan sagt zu Gott, mit deinen Händen taste Hiob an, sein Gebein und sein Fleisch. Und dann wird er sich lossagen. Und Hiob erinnert, die Hände Gottes haben mich im Mutterleib gebildet. Knochen, Fleisch. Und jetzt Frage, wie kann er so etwas sagen? Hast du mich nicht hingegossen wie Milch? Wie soll man das verstehen? Was hat der Mensch mit Milch zu tun, mit einer Flüssigkeit? Und dann sagt er, und dann hat diese Milch begonnen zu gerinnen. Wir wissen, wie das geht bei der Käseherstellung. Die Milch gerinnt und dann werden so Festkörper langsam gebildet und immer mehr, bis man am Schluss dann eben einen Käse hat. Gut, das ist jetzt noch ein Weichkäse, aber ich hätte auch einen Gruyère bringen können. Den besten Hartkäse, den es gibt. Also, nach meiner Meinung. Ja, wie kommt das? Und das, was wir hier haben, ist eine dieser ganz wunderbaren Beschreibungen des Menschen, wie er gebildet wird von Anfang an. Und denken wir, was konnten die Menschen vor Jahrtausenden, und Hiob lebte vor über 4000 Jahren, wissen über die Entstehung des Menschen im Mutterleib? Was man wusste war, das Ganze beginnt mit Flüssigkeit. Und die hat etwas Milchiges. Ja? Aber es ist Flüssigkeit. Und daraus entsteht dann nach 9 Monaten ein Baby. Ja? Das wäre dann der Käse. Mich gerinnen lassen wie Käse. Aber die wussten natürlich nicht, was diese Flüssigkeit ist. Die wussten einfach, so entsteht ein Mensch durch Zeugung. Aber was da geschieht? Und trotzdem, die Bibel spricht über den Samen Abrahams. Also die wussten, da drin ist ein Same und daraus entsteht dann ein Nachkomme. Und erst Jahrtausende später konnte man mit wirklich guten Mikroskopen erkennen, was da drin ist. Dass da eben tatsächlich Samenzellen sind. Und eine Samenzelle, die führt dann zum Ziel, zur Entstehung eines Babys. Aber natürlich nur mit einer weiteren Zelle von der Mutter. Und das wusste man im Altertum nicht, dass etwas nicht nur vom Vater, sondern auch von der Mutter gegeben werden muss. Und dass die sich vereinigen. Das ist dann eben die Empfängnis. Und wir haben das ja studiert bei Kapitel 3. Da hatten wir es ja, wie Hiob spricht von dieser Nacht, wo er empfangen wurde. Und diese Nacht habe gesagt, ein Knäblein ist geboren. Und das Geschlecht wird ja bestimmt, festgelegt, in dem Moment, wo Samenzelle und Eizelle sich vereinigen. Denn es gibt männliche Samenzellen, die haben den Satz mit X und die anderen mit Y. Und wenn eben ein X sich mit der mütterlichen Zelle vereinigt, die ja immer X ist, dann gibt es XX, das ist ein Mädchen. Und wenn eine Samenzelle eben ein Y ist und sich mischt, gibt es XY, dann steht ein Junge. Also, ganz wunderbar, wie es im Buch Hiob gesagt wird, in dieser Nacht der Empfängnis hat die Nacht gesagt, ein Knäblein ist empfangen. Dort wird das Geschlecht festgelegt. Aber jetzt sagt er, wir haben eben gesehen, Same Abrahams oder aus dem Samen Davids sollte der Messias kommen zum Beispiel. Aber die Bibel sagt noch mehr. Die Bibel sagt in 1. Mose 3, Vers 15, ja, Gabriel, du sagst es schon, dass der Messias abstammen wird vom Samen der Frau. Das ist sensationell. Also, ich meine, ich muss erklären, noch im 19. Jahrhundert haben viele Mediziner geglaubt, und zwar eben die Mikroskope waren noch nicht so gut. Die sahen, wenn sie das untersuchten, so kleine, und die meinten die Spermien, die männlichen Samenzellen, das seien ganz kleine Männchen. Und sie glaubten noch im 19. Jahrhundert, moderne Wissenschaftler, ja? Ja, die moderne Wissenschaft hat begonnen in der Zeit der Reformation, ja? Mit Astronomie und Physik. Denken an Kepler und Newton und so weiter. Ja. Und die haben also geglaubt, dass die Zeugung bedeutet, dass so ein kleines Männchen in den Mutterleib kommt und dieses Männchen wächst dann einfach weiter, 9 Monate, und dann hat man das Baby. 52 Zentimeter, 3 Kilo 650, zum Beispiel. Aber wir wissen, das stimmt überhaupt nicht. Und in Psalm 139 beschreibt König David vor 3000 Jahren etwas völlig anderes, was diese modernen Wissenschaftler noch im 19. Jahrhundert geglaubt haben. Liest du, Sascha, 139, Vers 16. Aber wir müssen des Zusammenhangs wegen schon von Vers 13 lesen. Das ist eben eine zweite so wunderbare Stelle in der Bibel, die über die Bildung des Menschen im Mutterleib spricht. Als Gottes Werk.
Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war.
Noch Vers 17.
Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig?
Also, Vers 16. Bei mir steht meinen Keim. Und bei dir steht?
Ungeformten Keim, ja.
Ungeformter Keim. Und das hebräische Wort Golem heißt effektiv ein Knäuel, eine ungeformte Masse. Und tatsächlich ist es eben so, die mütterliche Eizelle wird von der männlichen Zelle, also Samenzelle, eben befruchtet, das heißt, die vereinigen sich, und da haben wir eine Zelle. Aber da ist die ganze Erbinformation, um einen Menschen zu bauen, ist da drin. Darum kann man nicht sagen, der Mensch ist am Anfang eine Bakterie. Weil die Bakterie sieht zwar ähnlich aus, aber man muss schauen, was drin steckt. Das ist genau gleich, wie wenn man einen guten Computer vergleicht mit einem schlechten Computer und denkt, das ist etwas Gleiche. Ja, es kommt nicht darauf an, wie das außen aussieht, sondern was drin steckt, ja, was für ein Prozessor drin ist und so weiter. Und in einer Bakterie steht einfach drin im Erbprogramm, wie man eine Bakterie bauen muss, aber nicht wie ein Mensch. Und bei dieser menschlichen befruchteten Eizelle vereinigt mit der männlichen Zelle, das nennt man eine Zygote. Da ist die ganze Information, wie man eben einen Menschen bauen muss, alles drin. Und dann, nach einigen Stunden etwa, teilt sich diese Zelle, da haben wir 2 Zellen. Und dann teilen die sich wieder, 4, 8, 16, 32, und 64 und so weiter. Und dann steht ein Zellknäuel. Und genau das beschreibt meine ungeformte Masse. Oder mein Knäuel sahen deine Augen. Gott sah das im Mutterleib. So klein. Aber Gott sah es. Und dann sagt er, und in ein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. David sagt, und zudem hast du mich schon damals in dein Buch eingeschrieben gehabt. Und die ganzen Lebenstage, die Gott festgelegt hat, die sind dort notiert. Im Buch des Lebens. Also man wird ins Buch des Lebens nicht eingetragen mit der Bekehrung, sondern Gott trägt, und zwar schon von Erschaffung der Welt an, alle Menschen ein, weil er eigentlich für alle das Heil möchte. Aber in diesem Buch ist dann auch eben die Lebenszeit vermerkt. Ich habe mal eine Abdankung, Beerdigung gehalten und vorher hatte ich noch ganz genau ausgerechnet, wie viele Tage diese Person gelebt hat. Und habe erklärt, im Buch des Lebens stand diese Zahl. Und dann habe ich die genaue Zahl genannt. Alle Lebenstage von Gott festgelegt. Als eben noch keiner von ihnen war. Es heißt aber weiter, hier, Gott hat mich gewoben, Vers 13, im Mutterleib. Interessant, weben. Er vergleicht also die Bildung im Mutterleib mit einem Gewebe. Ja, und in der heutigen modernen Wissenschaft, wovon spricht man? Von Gewebe. Ja, man entnimmt für gewisse Untersuchungen Gewebeproben, ja? Gewoben. Und dieser Zusammenhang hat eben eine tiefere Bedeutung. Und dann heißt es weiter, Vers 15, mein Gebein war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht wurde, im Geheimen gewirkt, wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Der Mutterleib ist ein ganz geheimer Ort. Ja? Wer kann dort beobachten, was da geschieht? Es ist absolut geheimer Ort. Und David sagt, da hast du mich eben gebildet und geformt. Und zwar vergleicht er sich mit einem Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Er vergleicht den Mutterleib mit einem Künstleratelier im Untergeschoss, in der Erde. Ja? Und man denkt von außen, was kann da schon Gutes kommen aus diesem verborgenen Keller? Aber es ist ein Künstleratelier, wo ein wunderbares Kunstwerk, ein Stickwerk, wie es hier dann auch noch genannt wird, gebildet wird. Wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Und so wird also die Bildung verglichen mit einem verborgenen Atelier. Und jetzt gehen wir zurück zu Hiob und er sagt, du hast mich hingegossen wie Milch. Und die Bibel spricht ja über den Samenerguss. Ja? 3. Mose 15 wird das ganz direkt beschrieben und auch wie man als Israelit dann sich nachher baden muss. Also die ganzen Hygienevorschriften sind da auch gegeben. Also, es beginnt hingegossen wie Milch. Aber, ich habe bereits erklärt, jetzt kommt die Gerinnung. Da ist dann die befruchtete Eizelle, die Zygote, und die beginnt sich zu teilen. Und wieder teilen sich die zwei, vier und so weiter. Dann entsteht eben wie beim Käse so aus der Flüssigkeit heraus ein Festkörper. Ja? Und da bildet sich eben das Baby im Mutterleib und nimmt immer mehr Formen an. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch hinweisen auf Psalm 40. Das ist nochmals eine solche Stelle über die Bildung im Mutterleib, aber die steht über Hiob 10 und Psalm 139. Warum? Weil sie dort nicht von uns spricht direkt, sondern von dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, der Mensch wurde. In Hebräer 10 wird nämlich tatsächlich Psalm 40 zitiert und erklärt, da spricht der Sohn Gottes, als er in die Welt kam und Mensch wurde. Liest du Vers 7?
Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Buchrolle, steht von mir geschrieben. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen.
Ja, also der Messias kommt in die Welt. Denn Hebräer 10 sagt, dass der Herr Jesus in dem Moment, als er in die Welt kam, also bei der Geburt in Bethlehem, als ewiger Sohn, hat er nie aufgehört, ewiger Sohn zu sein, hat er gesprochen und hat diese Worte gesagt. An Schlacht- und Speisopfern. Sünd und Brand- und Sündopfer hat Gott keinen Gefallen gehabt. Das war nicht das, was Gott eigentlich wollte, sondern er wollte, dass einmal der Messias als Opfer sterben würde. Das war das eigentliche Ziel Gottes. Und darum sagt er dann in Vers 8, da sprach ich, siehe, ich komme. Ich bin bereit, zum Opfer zu werden. Am Kreuz. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, das sind all die messianischen Prophezeiungen im Alten Testament auf den Messias hin. Und jetzt in der langen Rede kurzer Sinn. In Vers 7 haben wir gelesen, Ohren hast du mir bereitet. Aber die alte Elberfelder und auch die Elberfelder CSV hat dort eine Fußnote und erklärt, wörtlich gegraben. Ohren hast du mir gegraben. In Hebräer 10, wo diese Worte zitiert werden im Neuen Testament, von dem Heiligen Geist, nicht auf Hebräisch, sondern auf Griechisch, da steht, einen Leib hast du mir bereitet. Also es geht darum, dass der Jesus im Mutterleib eben geformt wurde von Gott, dem Vater. Aber ganz wörtlich im Hebräischen steht eben nicht ein Leib bereitet, sondern Ohren hast du mir gegraben. Und ich habe bereits erklärt, das ist also dieser ungeformte Knäuel und ein Zellknäuel. Und dann bilden sich Furchen. Und ganz früh bei dieser Furchenbildung werden die Gehörgänge gebildet. Das, was später die Gehörgänge werden. Im Frühstadium, also der Mensch wird im Frühstadium geprägt dadurch, dass Gott ihm Ohren bereitet, und zwar gräbt, diese Kanäle. Und wozu sind die da? Um einmal auf Gottes Wort zu hören. Aber wir haben das nicht gemacht. Aber der Herr Jesus konnte sagen, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, ich will alles tun, was geplant ist, was die Propheten vorausgesagt haben. Und so ist das also eine ganz herrliche Beschreibung, so präzise, was man erst Jahrtausende später in der Wissenschaft jetzt nachvollziehen kann. Ja genau, Ohren gegraben und hingegossen wie Milch und dann gerinnen lassen und eben zuerst ein Knäuel und nicht ein Männchen. Ja, also gut, Zeiss gab es damals noch nicht und darum haben die so etwas Komisches gesehen, was gar nicht da war. Aber ist das nicht erstaunlich? Vor Jahrtausenden beschreibt Hiob das so und absolut korrekt. Und dann sagt er, mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet und mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. Und denkt, aus diesem Knäuel dann schließlich wird all das gebildet im Detail. Die Muskeln, die Nerven, die Blutbahnen, das Fleisch, die Haut, alles. Und perfekt, alles am richtigen Ort. Ja? Das ist allein ein Grund, um sich zu bekehren. Das Wunder der Bildung eines Babys im Mutterleib. Und so beschreibt er das hier eben. Gottes Hand hat das alles so wunderbar mit ihm gemacht, mit Haut und Fleisch bekleidet, mit Knochen und Sehnen durchflochten. Und dann sagt er noch etwas Schönes in Vers 12. Leben und Huld hast du mir gewährt. Damit sagt Hiob, ich hatte wirklich früher ein schönes Leben. Und noch mehr, deine Obhut bewahrte meinen Geist. Das ist ja genau Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken oder euren Verstand bewahren. Und er sagt, deine Obhut bewahrte meinen Geist. Damit unsere geistige Gedankenwelt eben nicht in falsche Richtungen geht und sich in falsche Gegenden bewegt. Und darum ist es auch interessant im Neuen Testament, wenn zum Beispiel Paulus sagt am Schluss seines Briefes zu Timotheus, dass Gott, die Gnade Gottes mit seinem Geist sein soll. Das hat sehr viel zu sagen. Dass unser Denken eben sich auch nicht in falsche Richtungen entwickelt. Ich meine, wer von uns kann die Garantie geben, dass er nicht in 2 Jahren plötzlich irgendwelchen Irrlehren anhängt? Da muss unser Geist bewahrt bleiben vor Gedankenkonstruktionen, an denen man plötzlich Gefallen findet, die aber von der Schrift abweichen. Und das ist ein wunderbarer Vers. Und deine Obhut bewahrte meinen Geist. Aber jetzt kommt's ganz dunkel. Doch, solches bargst du in deinem Herzen. Ich weiß, dass du dies im Sinn hattest. Also Gott habe schon längst den Plan gehabt, nach einer schönen Zeit soll Hiob dann ins Unglück stürzen. Und er sagt, ich weiß, das hast du geplant. Das war ja nicht das, was Gott im Sinn hatte. Und dann sagt er weiter, wenn ich sündigte, so würdest du mich beobachten und mich von meiner Ungerechtigkeit nicht freisprechen. Also er sagt, wenn das wirklich so stimmen würde, was die Freunde sagen, ich habe schwer gesündigt, dann ist ganz klar, Gott ist gerecht, er würde mich beobachten und er würde mich nicht freisprechen. Nicht freisprechen? David benutzt denselben Ausdruck, weiß jemand wo? Ja, genau. Psalm 19, ja. Übrigens, zwischendurch kommt gerne noch eine Frage aus dem Livestream. Wie steht es um den Geist des Menschen mit denen mit Demenz oder Alzheimer? Ja, vor einiger Zeit habe ich mit einem Arzt gesprochen in Singapur. Und wir kamen auf das Thema Demenz zu sprechen. Und der hat das ziemlich locker genommen. Er hat gesagt, das ist eigentlich ein Geschenk für alte Leute. Die merken das nicht und die müssen sich gar nicht mehr mit all diesen schlimmen und bösen Dingen in der Welt beschäftigen. Also, war nicht ganz einverstanden. Aber es hat schon auch einen Aspekt, dass eben wenn ein Demenz sich bildet, wo der Betroffene auch weiterhin so eine gute Stimmung, ein gutes Gemüt hat und einfach eben sich halt auch nicht mehr mit diesen Dingen, die eigentlich überfordern würden, beschäftigen muss. Dann kann man vielleicht etwas Positives an den Negativen abgewinnen. Aber es gibt natürlich auch die, die verstimmt werden im Gemüt und es kommt Dunkelheit hinein. Und da ist es natürlich ganz, ganz besonders wichtig, dass man selber betet, dass der Herr einem eben immer wieder sein Licht in die Gedankenwelt hineinscheinen lässt. Aber wir sind in einer gefallenen Schöpfung. Das ist der Punkt. Römer 8 sagt, wir seufzen in diesem Leib, weil wir eben noch nicht die Erlösung des Leibes haben. Das kommt erst bei der Entrückung, Auferstehung und dann Verwandlung. Und darum ist das eben etwas, was wir akzeptieren müssen, weil es zusammenhängt mit der gefallenen Schöpfung. Ja, Alfredo?
Psalm 23 sagt, und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, denn dein Stecken und Stab trösten mir.
Genau, das ist genau die Antwort, Psalm 23. Ja. Und wenn ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dann eben dein Stecken, dein Stab trösten mich. Das ist eben auch Trost für Menschen, meistens eben im Alter, wo diese Veränderung im Denken kommen kann. Ja? Also eben, ich wiederhole das für den Livestream, das ist natürlich so ein Trost in der Not für Gläubige, aber für die Ungläubigen ist es nicht so. Und darum ist Demenz und ungläubig sein, das ist schon etwas, das schlägt mir selber aufs Gemüt, wenn ich das sehe. Und da müssen wir denken an Prediger 12. Dort wird nämlich genau das klar gemacht. Salomo sagt in Prediger 12, Vers 1, und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit. Wenn man jung ist, soll man Gott suchen. Und nicht denken, ja, das mache ich mal später, jetzt will ich zuerst mal das Leben ohne Gott genießen. Und er sagt, ehe die Tage des Unglücks kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Und wenn das so die Hüften sind und so, ja, mit ständigen Schmerzen, dann ist das etwas. Aber eben, wenn es dann sogar die Denkfähigkeit auch noch angreift, die Tage, von denen du sagst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Und dann sagt er weiter, Gedenke eben deines Schöpfers. Ehe, nochmals Ehe, Vers 2, ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Da sagt er, Sonne, Mond, Sterne, sind Himmelslichter, die werden verdunkelt. Und das ist das Schlimme. Man stellt fest, ältere Menschen werden immer mehr unempfänglich für die Wahrheit des Evangeliums, für das göttliche Licht. Das verdunkelt sich. Und darum, evangelisieren in Alterszentren, das ist eine gute Sache, aber ich habe das oft gemacht, in all den Jahrzehnten, aber auch etwas Frustrierendes, weil man so wenig, was sagst du? Ja, du hast Erfahrung, und wie? Was sagst du? Zum Verzweifeln. Also so hätte ich es jetzt auch nicht gesagt, aber du hast mehr Erfahrung als ich. Und weil eben dieses Licht verdunkelt wird. Und es heißt, nach dem Regen kommen die Wolken. Die Wolken sind es ja, die die Sonne verhüllen und die Sterne und den Mond, ja, und den Kometen, ja, wenn man beobachten will. Und ausgerechnet gestern, ja, mit diesen Wolken. Die Wolken verdunkeln das himmlische Licht. Und das, da wollte ich eben sagen, das ist dann schlimm, wenn alte Menschen sich gar nicht mehr bekehren können, weil sie es verpasst haben, in den Tagen der Jugend, das eben damit sich zu beschäftigen. Und so sagt also Hiob, du willst mich nicht freisprechen, aber in Psalm 19, da sind wir ausgegangen, da sagt David, ich gebe einfach die Stelle an, von verborgener Sünde sprich mich los. Das ist 19, Vers 13. Je nachdem ist es übersetzt mit verborgenen Sünden, reinige mich. Beide Übersetzungen sind möglich. Reinigen oder lossprechen, freisprechen. Gott macht das für den Menschen, der umkehrt. Und Hiob sagt, du willst mich nicht freisprechen. Vers 15, wenn ich schuldig wäre, wehe mir. Aber er sagt sich, ich bin's ja nicht. Aber jetzt sagt er, und wäre ich gerecht, so dürfte ich mein Haupt nicht erheben, gesättigt von Schande und mein Elend schauend. Also, obwohl ich ein Mensch bin, der als Gläubiger gerecht gelebt hat, ich darf nicht mit dem Kopf nach oben gehen. Nun, in 1. Mose 4 sagt Gott zu Kain, der Unrecht tat, warum senkt sich dein Angesicht? Das Angesicht erhebt sich, wenn man Recht tut, und es senkt sich, wenn man Unrecht tut. Und er sagt, auch wenn ich gerecht bin, ich darf mein Haupt nicht erheben. Ich bin gesättigt von Schande und ich sehe da mein Elend. Und dann sagt er Vers 16, und richtete ich es sich empor, mein Gesicht, wie ein Löwe würdest du mich jagen und immer wieder deine Wunderkraft an mir erweisen. Er sagt, Gott lässt nicht zu, dass ich je noch mein Gesicht zu ihm erheben darf. Und er hatte noch nicht Psalm 3. Das kam erst später von König David. In einer schweren Zeit, er war verfolgt von seinem Sohn Absalom, musste auf die Flucht. Und in diesem Psalm sagt er von Gott, er sei der Gott, der das Gesicht des Menschen erhebt. Also genau das Gegenteil. Psalm 3, Vers 4, bitte, Sascha.
Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt.
Ja, ich streiche ja immer die Namen Gottes an mit einer bestimmten Farbe in der Bibel. Und da habe ich mehrere Namen nur in diesem Vers. Herr, das ist der Ewigseiende. Schild, dann meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. Also auch verbale Wortketten kann man als Namen auffassen. Gott ist der, der mein Haupt erhebt. Genau das Gegenteil. Und Hiob vergleicht Gott mit einem Löwen, der ihn jagt. Und weiter Vers 17, du würdest deine Zeugen mir gegenüber erneuern. Also, auch wenn ich gerecht bin, Gott ist über mir und er könnte sogar Zeugen aufbieten, die mich schuldig sprechen. Und da meinte er wieder, Gott handle mutwillig. Und so ist er nicht. Aber er meint es. Und er sagt weiter, und deinen Zorn gegen mich mehren. Und dabei war ja nichts von Zorn gegen Hiob da. Stets frische Scharen und ein Heer gegen mich aufbieten. Er kommt sich also vor, wie wenn Gott eine Armee aufbietet gegen ihn. Und jetzt kommt die Frage wieder wie in Kapitel 3, wo er seine Geburt verflucht hatte. Warum hast du mich doch aus dem Mutterleib hervorgehen lassen? Ich hätte verscheiden und kein Auge hätte mich sehen sollen. Das war eine kurzsichtige Aussage. Ich meine, er hat so viel Schönes erlebt in der Vergangenheit und er wird noch ganz viel Schönes erleben, aber das sah er nicht. Und darum sagt er, lieber wäre ich gerade von Geburt an gestorben. Er sagt nicht, wäre ich doch nicht entstanden. Aber er sagt, wäre ich doch nach der Entstehung auch gleich gestorben. Als ob ich nicht gewesen wäre. So hätte ich sein sollen. Von Mutterschoß zu Grabe getragen. Wenn man denkt, wie dunkel, vorher beschreibt er die Bildung im Mutterleib. So hell und schön. Und jetzt diese Dunkelheit. Und es wird noch dunkler. Sind meine Tage nicht wenige? Ja, das sagen wir alle. Das Leben ist so kurz. Er lasse ab, wende sich von mir, dass ich ein wenig mich erheitere. Das ist ganz schlimm. Jetzt sagt er, Gott soll doch auf Distanz gehen. Und dann könnte vielleicht noch eine kurze Zeit ein bisschen heiter werden. Ehe ich hingehe und nicht wiederkomme. Da ist er ganz unten in der Dunkelheit. Wir werden nämlich sehen, später in Kapitel 19 spricht er über seine Auferstehung und seinen neuen Körper. Da werden noch darauf kommen. Und da sagt er, und nicht wiederkomme. In das Land der Finsternis, das ist das Grab und des Todesschattens. Das Wort Todesschatten hier heißt auf Hebräisch Zalmavet. Und das ist ganz speziell. Das sind nämlich zwei Wörter zusammengesetzt. Zal, Schatten, und Mavet, Tod. Im Hebräischen setzt man keine Wörter zusammen. Hebräisch ist nicht Deutsch, ja? Wir können das, solange wir wollen, Schifffahrtsgesellschaftspräsident und so weiter, wir können das verketten, das ist, so ist Deutsch, eine Kettensprache, aber im Hebräischen nicht. Und nur bei den Namen, ja, zum Beispiel der Name Netanyahu, Netan, er hat gegeben, Yahu, der Herr hat gegeben. Das sind zwei Wörter zusammen in den Namen, aber es gibt das Wort, das eben verschiedentlich wiederkehrt, auch im Psalm 23, haben wir vorhin gehört, Todesschatten. Und dieses Wort benutzt er, was später David dann wieder verwendet im Psalm 23 und sagt, und wenn ich durchs Tal des Todesschatten gehen müsste, du bist bei mir, ich fürchte kein Unglück. Also auch dieser Kontrast, ja, von dieser Depression und dann die Wahrheit im Psalm 23 ist so schön zu sehen. Und er sagt, das Land des Todesschattens und der Unordnung, ja, im Grab fällt dann auch alles auseinander. All diese, was Sehnen und Fleisch und Haut und Nerven und Blutbahnen, alles was so geordnet war, alles zerfällt. Und wo das Heil, das Hellwerden dem Dunkel gleich ist. Also, ganz, ganz finster endet das hier und dann kommt Zophar. Und den werden wir nächstes Mal anschauen. Aber ich nehme schon mal vorweg, der wird schärfer als seine zwei Kollegen. Also jede Diskussion wird schärfer gegen Hiob. Und das ist das Interessante, das nennen wir Gruppendynamik. Wir müssen das nächste Mal verschieben, weil jetzt kommen wir nicht mehr durch. Aber aber nächstes Mal musst du dann die Frage nochmal stellen. Aber ich möchte noch das zum Schluss eben sagen können. Einer gibt die Richtung an und die anderen nehmen das auf, machen es genau gleich und gleich. Das ist Gruppendynamik. So läuft das. Und das ist eine gefährliche Sache. Gruppendynamik, da können Leute richtig fertig gemacht werden. Aber das kann man nicht voraussehen, da muss einer so eine gewisse Richtung angeben und dann wird eine Dynamik. Alle gehen gegen Hiob vor, ich werde dann nächstes Mal im Detail noch zeigen. Alle beginnen mit Fragen. Immer eine rhetorische Frage oder mehrere rhetorische Fragen am Anfang. Dann, in allen drei Reden, zuerst wird Gottes Gerechtigkeit vorgestellt, im Kontrast zur Ungerechtigkeit des Menschen. Stimmt alles. Drittens, alle drei Freunde sagen zu Hiob, wende dich zu Gott. Kehre um von deinem schlimmen Weg. Alle drei. Und dann viertens, am Schluss zeigen sie die Wohlfahrt des Gerechten, wie Gott es eben ihm gut gehen lässt, im Kontrast zum traurigen Ende des Gottlosen. Ja, und wenn wir denken jetzt da in Kapitel 10 am Schluss, da sieht Hiob nur noch die Dunkelheit vor sich. Wie wenn er ein Gottloser wäre, ja? Und sie bestätigen, jawohl, so geht es mit den Gottlosen. Aber alle machen das genau nach dem gleichen Schema. Einer hat es angegeben, die anderen gehen schön flott mit. Und das sind Dinge, die wir eben auch sonst im Leben untereinander feststellen können, diese Mechanismen, wie das geht. Und alle meinen, sie verteidigen die Ehre Gottes. Und dabei waren sie im Irrtum. Ja, aber wollen wir hier schließen für heute.